Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Ein herzliches Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Sie sind genauso gut ins neue Jahr gerutscht wie wir. Wir freuen uns alle, Sie auch im neuen Jahr wieder bei Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide, begrüßen zu dürfen.
Ja, 2025 ist geschlagen und so ein Jahreswechsel gibt einem immer die Möglichkeit, auf vergangene Erfolge, aber auch Herausforderungen zurückzublicken. Was würdest du sagen, Katharina, war dein Kanzlei-Highlight letztes Jahr?
Wahrscheinlich unser Sommerfest auf der Stöttelalm im Tiroler Miming. Das war schon wirklich sehr besonders. Und bei dir?
Da gab es einige Highlights, aber was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist unsere Weihnachtsfeier, die dieses Jahr ein gemeinsamer Kochkurs mit guten Drinks war.
Und einer hitzigen Diskussion über die Erbschaftssteuer, habe ich gerade gehört. Dazu ein andermal.
Ja, 2026 ist ja außerdem schon sehr gut gestartet mit der von uns und mit Professorin Diana Nixova gemeinsamen veranstalteten Tagung zu internationalen Matrixstrukturen und Arbeitsrecht an der Universität Innsbruck letzte Woche. Die Tagung war so interessant, dass wir dazu eine eigene Sonderpodcast-Folge machen, die am 15.02. erscheinen wird. In unserer heutigen Folge möchten wir einen Ausblick auf das arbeitsrechtliche Jahr 2026 geben. Katharina, willst du gleich mit unserem Kurzupdate zu den wichtigsten Änderungen im Arbeitsrecht 2026 beginnen?
Na klar. Also die aktuellen Temperaturen sind wirklich bemerkenswert frostig und winterlich, aber trotzdem ist in 4 Monaten der Sommer wieder da und vor allem wird er immer heißer und gerade im städtischen Bereich erhitzt sich zu manchen Zeiten gnadenlos. Um Arbeitnehmer vor allem im Freien eben umfassender vor gesundheitlichen Auswirkungen von extremer Hitze und UV-Strahlung zu schützen, ist aus diesem Grund schon im Jänner 26 die Hitzeschutzverordnung in Kraft getreten. Für den Hitzeschutz galten ja bislang nur allgemeine Regelungen, nach denen zum Beispiel Arbeitgeber dazu verpflichtet waren, im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung gemäß § 4 AGG Gesundheitsgefahren bei Arbeiten im Freien, insbesondere bei Hitze, zu berücksichtigen.
Die neue Verordnung konkretisiert diese Pflichten. Arbeitgeber werden einerseits dazu verpflichtet, bestehende Gefahren zu ermitteln und andererseits darauf abgestimmte Maßnahmen zum Hitze- und UV-Schutz in einem betrieblichen Hitzeschutzplan festzulegen. Diese Maßnahmen sind immer dann umzusetzen, wenn eine Hitzewarnung ab Stufe 2, also derzeit zwischen 30 und 34 Grad, erfolgt.
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Volksschule hitzefrei hatte, wenn es 30 Grad hatte.
Wirklich?
Ja. Das war damals schon Wüstenalarm. Da haben wir ja mittlerweile ziemlich andere Standards. Im Zentrum der neuen Regelungen steht eben klar die Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch Hitze. Arbeitgeber sollen also zuerst versuchen, Belastungen gar nicht erst entstehen zu lassen, etwa durch eine Verlagerung der Arbeitszeit in kühlere Stunden oder auch durch eine Reduktion besonders schwerer Tätigkeiten. Das ist unter anderem natürlich dann auch mit der Umstellung bestehender Arbeitszeitmodelle verbunden, aber eben auch der Arbeitsorganisation. Wir sehen solche Tendenzen aber auch bisher schon, also auch schon vor Inkrafttreten der Hitzeschutzverordnung. Wir vertreten Arbeitgeber, die viel Arbeit im Freien organisieren und die schon auf diese veränderten klimatischen Bedingungen reagiert haben. Wenn das nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, dann müssen technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel Arbeitsplätze beschattet werden, die Wasservernebelung, die man zumindest aus Wien kennt, aber auch Tätigkeitswechsel, mehr Pausen oder eben Arbeiten im Schatten.
Ja, reichen auch diese Maßnahmen nicht aus, müssen persönliche Schutzmaßnahmen gesetzt werden. Hierzu gehören etwa leichte oder kühlende Kleidung, Kopf- und Nackenschutz, Sonnenbrillen, Sonnenschutzcreme oder spezielle UV-Schutzkleidung. Wichtig ist außerdem, dass es klare Notfallmaßnahmen gibt, falls es zu hitzebedingten Beschwerden kommen sollte. Und ganz wesentlich ist die Information und Unterweisung der ArbeitnehmerInnen. Sie müssen wissen, welche Gefahren bestehen, wie sie sich schützen können und wie man Warnsignale des Körpers erkennt, inklusive Zugang zu Hitzewarnungen und dem UV-Index.
Wo wir schon beim Arbeiten unter extremen Wetterbedingungen sind, auch FahrradbootInnen müssen ja beispielsweise bei Wind, Eis und Schnee oder eben auch in der prallen Sonne ihre Lieferungen ausführen. Damit kommen wir ja schon zur nächsten Neuerung im Arbeitsrecht 2026. Für FahrradbootInnen und alle anderen in der Plattformarbeit tätigen DienstnehmerInnen gilt nämlich die bis 2. Dezember 26 umzusetzende Plattformarbeitsrichtlinie der EU. Aber bevor wir uns ansehen, was sich hier ändert, was ist eigentlich Plattformarbeit, Julia?
Ja, bei der Plattformarbeit handelt es sich um ein immer weiter wachsendes Beschäftigungsfeld, in dem Menschen über sogenannte Plattformen ihre Dienste anbieten. Wir alle kennen bereits Unternehmen wie Uber oder auch Foodora, deren Plattformen wir wohl wie alle Kundinnen regelmäßig nutzen. Im Fokus der Richtlinie stehen Unternehmen, die Dienstleistungen organisieren, die zumindest teilweise online bzw. aus der Ferne bereitgestellt werden. Typisch ist, dass die Arbeit auf Anfrage von Kundinnen erfolgt, entgeltlich von Einzelpersonen geleistet wird und dabei algorithmische Systeme zum Einsatz kommen, etwa zur Arbeitsorganisation, Überwachung oder zur automatisierten Entscheidungsfindung. Nicht erfasst sind hingegen Plattformen wie reine Stellenvermittlungsportale, Unterkunftsvermittlungen oder klassische Verkaufsplattformen.
Die Neuerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Plattformarbeit wurden auf europäischer Ebene ausgearbeitet und als Richtlinie beschlossen. Demnach gilt ihr Inhalt eben nicht automatisch auf nationalstaatlicher Ebene, sondern die Mitgliedstaaten und damit auch Österreich haben bis Jahresende in dem Fall Zeit, um die Bestimmungen in nationales Recht zu gießen. Zentral ist dabei die richtige Einordnung des Status der Beschäftigten. Den EU-Gesetzgeber interessiert hier vor allem das Thema Scheinselbstständigkeit, also fälschliche Qualifizierung als Selbstständiger, obwohl eigentlich vielleicht Arbeitnehmereigenschaft vorliegt. Das kann dann nämlich zur Vorenthaltung arbeitsrechtlicher Schutzgesetze führen, wie wir ja dann noch genauer auch im Deep Dive ausführen werden. Die Mitgliedstaaten sollen daher klare und wirksame Verfahren schaffen, um feststellen zu können, ob tatsächlich ein Arbeitsverhältnis vorliegt. An der Umsetzung sollen demnächst in einer Sozialpartnergruppe begonnen werden zu arbeiten.
Die Plattformarbeitsrichtlinie ist nicht die einzige Richtlinie, die die Gesetzgebung in Österreich noch heuer umsetzen muss. Noch früher, und zwar bis 7. Juni 2026, ist nämlich die von uns schon ja mehrfach thematisierte Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die Gespräche zum sozialpartnerschaftlichen Abstimmungsprozess sind in den Endzügen. Ein Entwurf soll Ende Jänner in die politische Koordinierung geschickt werden. Die Rückmeldung unserer Klienten dazu: höchste Eisenbahn.
Absolut. Da der Gesetzesentwurf schon bald den parlamentarischen Prozess durchlaufen wird, verschieben wir also die Details der künftigen Bestimmungen auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem wir dann einen konkreten Gesetzesentwurf besprechen können. Wir werden unsere Hörerinnen und Hörer natürlich über unsere Kanäle rechtzeitig informieren, sobald es soweit ist. Die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt ist ja nach wie vor ein heißes Thema. Die EU setzt hier unter anderem auch mit der ebenfalls 2026 umzusetzenden EU-Richtlinie Women on Board weiterhin Schwerpunkte. Diese sieht vor, dass künftig der Aufsichtsrat börsennotierter Unternehmen zumindest 40% aus Frauen bestehen muss. Warum man bei Quotenregelungen, wenn man sie schon macht, nie auf eine 50-50-Quote geht, das ist mir eigentlich unverständlich. Als ob immer doch noch zumindest eine kleine männliche Mehrheit da sein muss, so könnte man das interpretieren. Von der Neuregelung sind auf jeden Fall ca. 65 Unternehmen in Österreich betroffen.
Bereits bestehende Quotenregelungen werden in der Richtlinie entsprechend künftig verschärft. Die Richtlinie sowie der innerstaatliche Entwurf des neuen gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetzes sehen nämlich keine Ausnahme mehr für Unternehmen vor, die überwiegend männliche Belegschaften haben. Die EU-Regel knüpft nur am Status als börsennotiertes Unternehmen und den Quotenzielen in den Leitungsorganen an und nicht auf die Zusammensetzung der gesamten Belegschaft. Wichtig ist aber, bereits laufende Mandate bleiben unberührt. Das heißt also, dass die neue Quotenregelung erst im Rahmen von Wahlen und Entsendungen in den Aufsichtsrat ab 30. Juni 2026 zu beachten sind. Umso konsequenter ist dann aber die Durchsetzung der Quote. Wird gegen diese Quote verstoßen, ist die Wahl oder Entsendung nichtig. Der Sitz bleibt in Form eines leeren Stuhls unbesetzt. Bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, gibt es noch weitere Änderungen oder Neuerungen, die für unsere Hörerinnen von Bedeutung sein könnten.
Ja, ich glaube, heute beschlossen, also wir nehmen auf am 20. Jänner, zumindest im Finanzausschuss beschlossen, ist der neue Freibetrag für Überstunden. Der ist ja nicht völlig neu, aber jetzt sollen eben bis zu 170 Euro pro Monat steuerfrei bleiben für maximal 15 Überstunden. Außerdem bleibt der Überstundenzuschlag auch für Arbeit an Sonn- und Feiertagen künftig steuerfrei. Arbeitnehmer profitieren also künftig stärker von Mehrarbeit und Überstunden und Sonn- und Feiertagsarbeit bringen mehr Geld. Voraussetzung dafür ist freilich, dass das Arbeitsverhältnis überhaupt einer Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot unterliegt, wenn es um diese Zuschläge geht. Weil das Thema Überstundenzuschlag und Steuerfreibetrag so spannend ist, werden wir das auch in unserer nächste Woche erscheinenden ersten arbeitszeitrechtlichen Deep Dive-Folge behandeln. Es kommt dann noch 2026 zu Neuerungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung, konkret beim Bezug von Weiterbildungs- und Arbeitslosengeld. Wer Arbeitslosengeld bekommt, kann ab 2026 dementsprechend nicht mehr so einfach einem Nebenjob nachgehen, ohne dass der Anspruch gefährdet wird. Ausnahmeregelungen gibt es nämlich nur mehr in bestimmten Fällen, zum Beispiel für Fachkräftestipendien, Personen, die an einer längeren Maßnahme des AMS teilnehmen oder auch für Langzeitarbeitslose bzw. Menschen, die nach langer Krankheit wieder ins Berufsleben einsteigen. Außerdem dürfen Personen, die schon 26 Wochen lang neben ihrem vollversicherten Hauptjob durchgehend einen geringfügigen Nebenjob hatten, diesen nach Ende des Hauptjobs weiterführen. Für alle anderen gilt, ein Zuverdienst während dem Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe ist nicht mehr erlaubt. Das hat durchaus eine hohe praktische Relevanz.
Ja, zu den Neuerungen im Bereich der Bildungskarenz bzw. dem Weiterbildungsgeld haben wir schon in unserer Oktoberfolge gesprochen. Diese verlinken wir euch gerne in den Shownotes.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Neuerungen für die freien Dienstnehmer und damit auch zu unserem heutigen Deep Dive.
Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrecht-Guide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihrem Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Bei den freien Dienstnehmern tut sich heuer rechtlich einiges, weswegen wir unsere heutige Folge uns diesem Thema widmen. Künftig sollen einerseits Kollektivverträge auch für freie Dienstnehmer abgeschlossen werden können und damit eröffnet sich erstmals die Möglichkeit, eben auch für freie Dienstnehmer, solche nach § 4 Absatz 4 ASVG, dazu kommen wir noch, Mindeststandards kollektivvertraglich, also durch Einigung der Kollektivvertragspartner festzulegen. Außerdem werden mit dem neuen § 1159 Absatz 6 ABGB Kündigungsregelungen für freie Dienstnehmer eingeführt. Aber bevor wir uns diese Neuerungen genauer ansehen, gehen wir zuerst einer grundlegenden Frage nach. Was ist eigentlich ein freier Dienstvertrag? Wie unterscheidet er sich vom klassischen Arbeitsvertrag und wo begegnet uns der Begriff der freien Dienstnehmer im Recht überhaupt?
Ja, beginnen wir mit dem Arbeitsvertrag. Der Arbeitnehmerbegriff des Arbeitsrechts basiert auf dem bereits über 100 Jahre alten Paragraph 1151 ABGB. Demnach liegt ein Arbeitsvertrag vor, wenn sich jemand dauerhaft zur Arbeitsleistung an jemand anderen verpflichtet und dabei in persönlicher Abhängigkeit steht. Anders gesagt, Arbeitnehmer schulden ihre persönliche Arbeitszeit, woraus gefolgert wird, dass sie keinen Erfolg ihrer Arbeit schulden, sondern nur ein Bemühen.
Genau, das zentrale Merkmal eines Arbeitsverhältnisses ist eben die persönliche Abhängigkeit. Darunter versteht man Folgendes. Arbeitnehmer sind in die Organisation des Betriebes des Arbeitgebers eingegliedert. Sie haben feste Arbeitszeiten, sie müssen Urlaub vereinbaren, sich an Hierarchien halten und müssen Weisungen ihrer Arbeitgeber folgen. Sie nutzen die betrieblichen Arbeitsmittel, halten sich an Vorgaben zu Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsweise. Das heißt nicht, dass sie bei jedem Arbeitsschritt kontrolliert werden, aber Kontrollunterworfenheit wird ebenfalls als zentrales Merkmal des Arbeitsvertragsbegriffs gesehen.
Und noch etwas Wichtiges, Arbeitnehmer können ihre Arbeit nicht einfach an andere abgeben. Wenn ich also keine Lust habe zu arbeiten, kann ich nicht einfach jemand anderen schicken. Die geschuldete Arbeitsleistung ist immer persönlich zu erbringen. Persönliche Abhängigkeit eben.
Krank melden kann ich mich. Unseren HörerInnen wird schon aufgefallen sein, dass das Bild von Arbeitnehmern, die fest in einem Betrieb ihrer Arbeitgeber eingegliedert sind, mit Betriebsmitteln der Arbeitgeber arbeiten und an ihre Weisungen gebunden sind, sich irgendwie in einer Fabrik vorstellen lassen, in einem Bürogebäude. Aber mit anderen modernen Arbeitsformen, zum Beispiel eben auch der Plattformarbeit, die wir schon besprochen haben, wo Arbeit dann auch noch durch Algorithmen gesteuert wird, wird die klare Einordnung immer schwerer. Und ich glaube, wenige Menschen würden sich gerne selber als persönlich abhängig bezeichnen heutzutage noch.
Ja, und das ist vor allem wichtig, weil dem Arbeitnehmerbegriff als Dreh- und Angelpunkt des Arbeitsrechts herausragende Bedeutung zukommt. Das Arbeitsrecht folgt nämlich im Großen und Ganzen einem Alles-oder-Nichts-System. Und in den meisten Fällen kommt bloß Arbeitnehmern der Schutz des Arbeitsrechts zu. Während der Arbeitsvertrag in § 1151 ABGB genau definiert ist, gibt es eine solche Definition für den freien Dienstvertrag im Arbeitsrecht nicht. Nach der Rechtsprechung liegt ein solcher Vertrag vor, wenn jemand gegen Bezahlung seine oder ihre Arbeitskraft einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin zur Verfügung stellt. Dies aber ohne die bereits besprochene und für einen Arbeitsvertrag notwendige persönliche Abhängigkeit. Wie beim Arbeitsvertrag handelt es sich also beim freien Dienstvertrag um ein Dauerschuldverhältnis. Der entscheidende Unterschied, die Person kann den Ablauf der Arbeit selbst gestalten, ist nicht an feste Arbeitszeiten gebunden und kann sich sogar selbst vertreten lassen.
Entscheidend ist eben, ob bei einer Gesamtbetrachtung nach einem sogenannten beweglichen System die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit in Gewicht und Bedeutung überwiegen, also gegenüber denen der persönlichen Unabhängigkeit. Ist das der Fall, dann liegt eben ein Arbeitsvertrag und gerade kein freier Dienstvertrag vor. Wie diese Abgrenzung in der Praxis durch die Gerichte vorgenommen wird, geht beispielsweise aus der Rechtsprechung zum Journalistenberuf hervor, die der OGH geprägt hat.
Der OGH hat sich in der Vergangenheit mit einer Journalistin befasst, die immer wieder für ein Zeitungsunternehmen tätig geworden ist. Sie war in der Annahme und Ablehnung von angebotener Arbeit sowie in ihrer Arbeitszeit völlig frei. Das beschäftigende Unternehmen konnte also nicht von vornherein mit ihrer Arbeitskraft rechnen und entsprechend disponieren. Bezahlt wurde sie je nach erbrachter Leistung. Hier hat der OGH entschieden, dass selbst unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des Journalismusberufs, in dem naturgemäß recht frei gearbeitet wird, nicht gesagt werden kann, dass die Eingliederung in den Betrieb ein solches Ausmaß erreicht, dass hierdurch ihre Freizügigkeit in ähnlicher Art und Weise eingeschränkt wird, wie bei echten ArbeitnehmerInnen in derartigen Berufen. Aus diesem Grund hat er das Arbeitsverhältnis als freien Dienstvertrag eingestuft, also als freies Dienstverhältnis.
Das sind dann die freien Journalisten, wie wir sie auch heute noch kennen. In einem anderen, ebenfalls eine Journalistin betreffenden Fall, war diese an einem von ihrem Dienstgeber vorgegebenen Arbeitsplatz und damals innerhalb von dessen Infrastruktur tätig. Die Arbeitsabläufe wurden jahrelang gleich und einvernehmlich gestaltet, ihre verlässliche Anwesenheit an bestimmten Tagen, die Teilnahme in Redaktionssitzungen wurde erwartet. Trotz fehlender Verpflichtung verfasste sie regelmäßig Artikel zu Themenvorschlägen der Redaktionsleitung. Die Journalistin arbeitete rund 30 Stunden pro Woche und konsumierte keinen längeren Urlaub, also hatte keine längeren Abwesenheiten als andere angestellte Journalistinnen. In diesem Fall hat der OGH entschieden, dass bei derart jahrelanger intensiver Einbindung in den Redaktionsablauf die Möglichkeit der freien Arbeitsgestaltung nur rein theoretisch vorliegt und somit in einer Gesamtabwägung nicht maßgeblich ist. Aufgrund der faktischen Einordnung in die Betriebsorganisation, auch ohne besondere rechtliche Bindung, konnte hier der Dienstgeber mit der regelmäßigen Anwesenheit der Dienstnehmerin auch für die Zukunft mit einer Fortsetzung ihrer Tätigkeit rechnen. Es lag also ein Arbeitsverhältnis vor, so der OGH. Entscheidend ist also nicht, was die Parteien vereinbart haben, hier nämlich einen freien Dienstvertrag ursprünglich, sondern ob bei Gesamtbetrachtung das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit in der tatsächlichen Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses überwiegt.
Die Abgrenzung wird aber in zunehmendem Maß durch die Digitalisierung und Flexibilisierung von mehr und mehr Arbeitsverhältnissen erschwert und die persönliche Abhängigkeit als Merkmal eines Arbeitsverhältnisses verliert zunehmend an Aussagekraft. Sie war früher ein praktisches Abgrenzungskriterium, passt heute aber oft nicht mehr zur Realität der Arbeitswelt. Die Logik von arbeitsrechtlichen Schutzgesetzen folgt oftmals mehr der wirtschaftlichen Abhängigkeit, also dem Angewiesensein auf das Einkommen zur Lebenssicherung.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Julia. Durch den wirtschaftlichen, technologischen und organisatorischen Wandel ist die persönliche Abhängigkeit vieler Arbeitnehmer sicher deutlich geringer geworden. Virtuelle Betriebe, Homeoffice, Gleitzeitregelungen, Outsourcing, digitale Plattformen verändern die Arbeitsstruktur. Trotz starker wirtschaftlicher Abhängigkeit gibt es also oft keine klassische persönliche Abhängigkeit mehr. Neue Formen der Arbeit, eben wie zum Beispiel die Plattformarbeit, werfen dabei zusätzliche Fragen auf. Hier werden Aufgaben digital ausgeschrieben, eben über die Plattformen, und AuftraggeberInnen sitzen oft sogar im Ausland. Ob solche Tätigkeiten dann unter den Arbeitnehmerbegriff und das Arbeitsrecht fallen, hängt stark vom Einzelfall ab.
Ein aktuelles Beispiel sind die Fahrradbotinnen. Hier wurde lang diskutiert, ob sie als ArbeitnehmerInnen oder freie DienstleisterInnen gelten, wobei zunehmend ihre Arbeitnehmereigenschaft bejaht wird. Entscheidend ist nämlich, dass sie oft nicht selbstständig Aufträge ablehnen können und stark in die Betriebssteuerung durch Algorithmen eingebunden sind. Das spricht klar für ArbeitnehmerInnenstatus. Ob die Steuerung der Arbeit nämlich durch Vorgesetzte im Büro oder durch eine durch diese eingesetzte App erfolgt, ist für die Einordnung nicht relevant. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an. Wir sprechen hier jetzt der Einfachheit halber, aber typologisch.
Besonders wichtig ist dabei eine Neuerung, die mit der bereits angesprochenen Plattformarbeitsrichtlinie im Jahr 2026 auf uns zukommt, und zwar die gesetzliche Vermutung eines Arbeitsverhältnisses. Liegen künftig Anhaltspunkte dafür vor, dass die Plattform Steuerung und Kontrolle über die arbeitende Person ausübt, etwa durch Vorgaben, Algorithmen oder Bewertungssysteme, dann wird rechtlich zunächst von einem Arbeitsverhältnis ausgegangen. Die Vermutung ist dann in weiterer Folge zwar widerlegbar, aber die Beweislast liegt bei der Plattform.
Und damit kommt es zu einer entscheidenden Erleichterung für Arbeitnehmer. Denn diese sogenannte Beweislastumkehr bedeutet, dass die Plattform und somit die Arbeitgeber nachweisen müssen, dass trotz der Steuerung durch die Plattform kein Arbeitsverhältnis besteht.
Jetzt haben wir schon den Unterschied zwischen Arbeitnehmern und freien Dienstnehmern besprochen und festgestellt, dass das Arbeitsrecht im Großen und Ganzen nur auf Arbeitnehmer eben im Sinne des F51 ABGB anzuwenden ist. Was bedeutet das jetzt für freie Dienstnehmer? Welche Bestimmungen sind denn für die überhaupt einzuhalten?
Ja, da es sich bei freien Dienstnehmern nicht um Arbeitnehmer handelt, sind die Bestimmungen über Urlaub, Sonderzahlungen, Abfertigungen oder auch bezahlte Freistellungen bei Krankheit nicht anzuwenden. Kurzum heißt es, dass freie Dienstnehmer aufgrund ihrer mangelnden persönlichen Abhängigkeit von den Auftraggebern und größeren Freiheiten bei der Arbeitsgestaltung nicht in den Schutzbereich vieler arbeitsrechtlicher Bestimmungen fallen. Bestimmte arbeitsrechtliche Normen sind aber punktuell auch auf Grundlage eines Werkvertrags oder eben eines freien Dienstvertrags auf formal selbstständige Personen anwendbar. Zwischen klassischer Selbstständigkeit und dem echten Arbeitsverhältnis existiert nämlich einerseits im österreichischen Arbeitsrecht der Zwischenbereich der sogenannten arbeitnehmerähnlichen Personen. Obwohl diese formal selbstständig tätig sind, hängt ihre wirtschaftliche Existenz oft maßgeblich von einem oder wenigen AuftraggeberInnen ab. Aufgrund dieser besonderen Abhängigkeit sieht die österreichische Rechtsordnung vor, bestimmte arbeitsrechtliche Schutzvorschriften auch auf diese Gruppe von Beschäftigten anzuwenden.
Ein arbeitnehmerähnliches Beschäftigungsverhältnis liegt entsprechend dieser Legaldefinition bei Personen vor, die zwar in keinem Arbeitsverhältnis stehen, aber im Auftrag und für Rechnung bestimmter anderer Personen Arbeit leisten und wegen der wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. Diese Personen sind auch vom Anwendungsbereich des Diensthaberhaftpflichtgesetzes, das Haftungserleichterungen für Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber normiert, oder auch vom Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, Lohn- und Sozialdumpinggesetz erfasst. Darüber hinaus sind sie durch das Gleichbehandlungsrecht vor Diskriminierung in der Arbeitswelt geschützt und wird auch ein gewisses Auffangnetz eben für wirtschaftlich, aber nicht persönlich abhängige freie Dienstnehmer geschaffen.
Ja, um die Einordnung noch etwas komplizierter zu machen, werden bestimmte arbeitsrechtliche Bestimmungen außerdem auch auf freie Dienstnehmer im Sinne des Sozialversicherungsrechts ausgedehnt. In den letzten Jahren ist dabei eine zunehmende Abkehr von der Anknüpfung arbeitsrechtlicher Vorschriften an arbeitnehmerähnliche Personen zugunsten eben dieser Bezugnahme auf den sozialversicherungsrechtlichen Begriff der freien Dienstnehmer zu beobachten. Explizit für freie Dienstnehmer gelten etwa das Mutterschutzgesetz oder auch das Insolvenzentgeltsicherungsgesetz.
Ja, hier sprichst du eine, vor allem mit den aktuellen Neuerungen im Arbeitsrecht, die wir heute besprechen, wichtige Definition an. Das ASVG, also das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, erfasst in seinem Paragraph 4 Absatz 4 freie Dienstnehmer und definiert diese als Personen, die sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen. Also Anlehnung an die Arbeitnehmerähnlichkeit, aber in einer eigenen Ausgestaltung im Sozialversicherungsrecht. Er ist nämlich etwas enger gefasst, als wie wir die arbeitnehmerähnlichen Personen sonst definieren.
Im Lichte dieser Unsicherheiten und Abgrenzungsschwierigkeiten gewinnen die bereits angesprochenen Änderungen, die auf freie Dienstnehmer 2026 zukommen, an Bedeutung. Denn mit wachsenden atypischen Beschäftigungsformen kann auch ein weiterer Schutz auf freie Dienstnehmer notwendig sein oder notwendig werden. Was gilt nun für freie Dienstnehmer und vor allem für welche Art der freien Dienstnehmer wurden nun die neuen Vorschriften erfasst bzw. erlassen?
Ja, wie schon gesagt, der Gesetzgeber ist irgendwie jetzt beim sozialversicherungsrechtlichen Begriff angekommen. Warum auch immer, ganz überzeugend tut es mich nicht. Das heißt, die Neuregelungen knüpfen eigentlich alle am Begriff der freien Dienstnehmer gemäß § 4 Absatz 4 ASVG an. Die erste Neuerung betrifft die Kündigungsfristen für ab 1. Januar 2026 abgeschlossene freie Dienstverträge. Ein freier Dienstvertrag kann dementsprechend nach dem neu eingeführten 1159 Absatz 6 ABGB, sofern keine für die Dienstnehmer günstigere Regelung vereinbart wurde, von beiden Vertragsparteien jeweils zum 15. oder zum monatsletzten unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist beendet werden. Nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr verlängert sich diese Frist dann auf 6 Wochen.
Ja, mit dieser Regelung reagiert die Gesetzgebung auf die Entscheidung des UGH, der eine analoge Anwendung der Kündigungsbestimmungen des § 1159 ABGB auf freie Dienstnehmer ausdrücklich verneint hat. Wie wir bereits angesprochen haben, gilt das Arbeitsrecht nämlich grundsätzlich nur für Arbeitnehmer. Dementsprechend der UGH im Einklang mit diesem Grundsatz entschieden hat, dass die Kündigungsbestimmungen für Arbeitnehmer ohne gesetzliche Grundlage nicht auf freie Dienstnehmer angewendet werden können. Eben diese gesetzliche Grundlage wurde nun geschaffen.
Noch wichtiger und Kernstück der Gesetzesnovelle ist die Ausdehnung des ersten bis dritten Hauptstückes, des ersten Teils des ArpVG auf freie DienstnehmerInnen im Sinne des § 4 Absatz 4 ASVG. Mit der Novelle ändert sich nämlich der angesprochene Grundsatz, dass Arbeitsrecht, und dazu gehören nun mal auch die Kollektivverträge, nur auf Arbeitnehmer anzuwenden ist, grundlegend. Künftig können Kollektivverträge auch für freie Dienstnehmer im Sinne des Fair Absatz Fair SVG abgeschlossen werden oder bestehende Kollektivverträge auf sie ausgeweitet werden. Das ist eine substanzielle Ausweitung arbeitsrechtlicher Kernansprüche für diese Gruppe, zumindest wenn sich die Sozialpartner darauf einigen, was ja noch nicht sicher ist.
Genau, der 1. Jänner 2026 hat dementsprechend einen gewissen arbeitsrechtlichen Paradigmenwechsel eingeläutet. Durch die Möglichkeit, Kollektivverträge auch für freie Dienstnehmer einzuführen, wird im Ergebnis der Arbeitnehmerbegriff und damit etwa die in den Kollektivverträgen geregelten Mindestlohntarife auf freie Dienstnehmer erweitert. Das heißt aber nicht, dass freie Dienstnehmer automatisch in bestehende Kollektivverträge einbezogen werden, sondern es braucht wie bei allen Arbeitnehmern auch eine Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Vor allem für die Gewerkschaften hat dies zur Folge, dass sie sich jetzt auch vermehrt mit freien Dienstnehmern auseinandersetzen müssen, dass sich ihr Vertretungsbereich hier ausdehnt.
Ja, ex lege. Ich hätte das ja bezweifelt, aber dazu gibt es eine eigene Folge 6, die wir in den Shownotes verlinken. Die Einbeziehung freier Dienstnehmer nach § 4 Absatz 4 SVG in Kollektivverträge kann man als Reaktion auf das wachsende Feld atypischer Beschäftigungsformen sehen. Da hatten wir ja eben in der Folge 6 schon den Lieferdienst Lieferando im Blick. Im März 25 kündigte das Unternehmen rund 1000 Angestellte, also echte ArbeitnehmerInnen, und stellte seine gesamte Logistik auf freie Dienstverträge um. Also die Leute konnten sich auch wieder bewerben, aber dann halt als freie Dienstnehmer. Von den Gewerkschaften wurde das eben scharf kritisiert, als Flucht aus dem Arbeitsrecht bezeichnet. Und rechtlich wäre das schon zulässig gewesen, solange die Verträge dann wirklich freie Dienstverhältnisse sind, also keine persönliche Arbeitspflicht besteht und eben keine überwiegende persönliche Abhängigkeit. Die aktuelle Gesetzesnovelle soll aber die dadurch von der Politik gesehene Umgehung arbeitsrechtlicher Mindeststandards, zumindest bei den Mindestlöhnen, jetzt verhindern.
Die mögliche Ausweitung von Kollektivverträgen auf freie Dienstnehmer bedeutet, dass künftig nicht nur finanzielle Mindestansprüche wie Mindestentgelt, Sonderzahlungen oder Zuschläge für Überstunden, Wochenenden und Nächte geregelt werden können, sondern auch arbeitsrechtliche Kernansprüche, zum Beispiel bezahlter Urlaub oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, eine entsprechende Regelungen im Kollektivvertrag zugänglich sind. Kurz gesagt, eine Vielzahl an Rechten und Pflichten aus dem freien Dienstverhältnis können nur kollektiv vereinbart werden. Gleichzeitig bedeutet die Ausweitung der Kollektivverträge auf freie Dienstnehmer in gewisser Weise einen Systembruch und führt zu einer weiteren Fragmentierung der arbeitsrechtlichen Normen für Nichtarbeitnehmer. Das Gesetz verweist nämlich auf freie Dienstnehmer gemäß § 4 Absatz 4 ASVG. Das ASVG definiert wiederum freie Dienstnehmer, wie bereits erwähnt, als Personen, die sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen. Was bedeutet dieser Verweis und wie würdest du ihn einordnen, Katharina?
Naja, zum einen deckt sich, wie wir schon kurz angesprochen haben, die Definition des freien Dienstnehmers im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht ganz mit der der arbeitnehmerähnlichen Person im sonstigen Arbeitsrecht. Bei arbeitnehmerähnlichen Personen steht vor allem die wirtschaftliche Abhängigkeit ja im Vordergrund und bei freien Dienstnehmern im Sinne des § 4 Absatz 4 SVG ist entscheidend, dass sie persönliche Dienstleistungen erbringen und keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel einsetzen und keine persönliche Abhängigkeit besteht. Das heißt, nicht jede arbeitnehmerähnliche Person ist automatisch auch ein freier Dienstnehmer nach § 4 Absatz 4. Und diese unterschiedlichen gesetzlichen bzw. eben aus der Rechtsprechung entwickelten Anknüpfungspunkte erschweren also eine einheitliche Anwendung arbeitsrechtlicher Schutzregeln auf Nichtarbeitnehmer, obwohl der Schutzzweck, nämlich die wirtschaftlich schwächer gestellte Partei, die sich in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis befindet, zu schützen, überwiegend der gleiche ist. Das macht es ja vor allem für die Rechtsunterworfenen besonders kompliziert.
Das Schutzniveau wird schlussendlich für einen größeren Kreis an Dienstnehmern angehoben. Wie du aber gerade richtig gesagt hast, führt das nebeneinander von Regelungen für arbeitnehmerähnliche freie Dienstnehmer und für freie Dienstnehmer nach § 4 Absatz 4 ASVG zu einer weiteren Fragmentierung des Arbeitnehmerbegriffs und eigentlich auch zu einer unnötigen Vermischung einer sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung mit einer arbeitsrechtlichen.
Ja, absolut. Verdeutlichen wir das an einem konkreten Beispiel eines Fahrradboten. Wird hier ein Kollektivvertrag für Arbeitnehmer und für freie Dienstnehmer in der Branche abgeschlossen, ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob es sich beim Fahrradboten um einen Arbeitnehmer handelt. Ist das der Fall, sind die Bestimmungen des Kollektivvertrags für Arbeitnehmer der Branche auf ihn anzuwenden. Dabei ist noch einmal auf die künftig mit der Plattformarbeitsrichtlinie einzuführende Vermutungsregel hinzuweisen, dass es sich, solange dies nicht durch die Arbeitgeber widerlegt wird, bei den Beschäftigten einer Plattform um Arbeitnehmer handelt. Das muss man sich aber auch erklagen. Handelt es sich aber bei unserem Fahrradbot nicht um einen Arbeitnehmer, weil er eben nicht persönlich abhängig, sondern weitgehend selbstständig arbeitet, ist weiter zu prüfen, ob er ein Freiheitsdienst im Sinne des 4 Absatz 4 ASVG ist. Nämlich nur auf den sind künftig auch Kollektivverträge anzuwenden. Der sozialversicherungsrechtliche Freiheitsdienstnehmerbegriff stellt, wie bereits erwähnt, ja darauf ab, dass Freiheitsdienstnehmer über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen. In dem Zusammenhang sind dann aber schon Fragen offen, die künftig durch die Gerichte wohl zu entscheiden sein werden. Denn ist unser Zusteller, wenn er regelmäßig sein eigenes Fahrzeug fährt, beispielsweise von einer Zustellerin zu unterscheiden, der ein Fahrzeug von ihrem Auftraggeber/Dienstgeber zur Verfügung gestellt wird? Gilt dann für die Zusteller in einer bestimmten Branche abgeschlossene Kollektivvertrag nur für jene freien Dienstnehmer, die über keine eigenen Fahrzeuge verfügen, auch wenn sich ihr Arbeitsantrag ansonsten gleicht? Es wirkt etwas schwierig.
Ja, die Neuerungen bringen eine weitere Absicherung auch für freie Dienstnehmer, die künftig das Arbeitsrecht weiter beeinflussen wird. Wie weit dieser Schutz geht und insbesondere auf welche Beschäftigte er sich bezieht, ist allerdings noch mit weiteren Unsicherheiten verbunden. Wir werden unsere HörerInnen aber auch weiter über die aktuellen Entwicklungen dieser Gesetzgebung am Laufenden halten. Ja, und mit diesem Ausblick sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Katharina. Es war mir wie immer eine große Freude, mit dir aufzunehmen.
Ja, das kann ich nur zurückgeben, Julia. Und ein kleiner persönlicher Hinweis zum Schluss. Ende Jänner erscheint erstmals eine Spezialfolge von Legal Leading zum Thema Arbeitszeit. Gemeinsam mit unserem Arbeitszeitspezialisten und Kollegen Christoph Muhr sprechen wir über den neuen Freibetrag für Überstundenzuschläge, darüber, was diese Neuregelung arbeitsrechtlich voraussetzt und in der betrieblichen Praxis tatsächlich bedeutet. Die Arbeitszeit-Spezialfolge erscheint künftig zweimonatlich zusätzlich zu unserem Podcast.
Ja, jedenfalls ein Thema, das viele derzeit sehr konkret beschäftigt. Für heute sagen wir Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal bei Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.